Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist, Laura. Heute haben wir uns mal wieder ein paar richtig spannende Themen aus der Tech- und Finanzwelt angeschaut. Es geht um alles von Flugzeugen über künstliche Intelligenz bis hin zu Musikstreaming. Ich bin echt gespannt auf deine Einschätzungen heute.
Hallo Tim. Ja, ich freue mich auch riesig. Wir haben heute eine wirklich bunte Mischung. Es gibt einige klassische Geschichten über den Wiederaufstieg eines Riesen, aber auch ein paar Warnsignale bei Firmen, die wir eigentlich alle täglich nutzen. Ich glaube, es ist der perfekte Zeitpunkt, um mal tiefer in diese Dynamiken einzutauchen, besonders weil viele dieser Entwicklungen für uns alle spürbar sind.
Genau das ist der Plan. Und fangen wir doch direkt mit einem echten Schwergewicht an, Boeing. Wenn man die Nachrichten der letzten Jahre verfolgt hat, war das bei Boeing ja eher ein einziges Drama. Aber jetzt wird von einer sogenannten Turnaround-Story gesprochen. Für alle, die den Begriff nicht kennen, damit ist im Finanzbereich gemeint, dass eine Firma, die eigentlich am Boden liegt, versucht, ihr Geschäft komplett zu drehen und wieder profitabel zu werden. Laura, wo stehen wir da gerade?
Also Boeing befindet sich momentan an einem Tiefpunkt, was das Vertrauen der Öffentlichkeit angeht. Aber es gibt jetzt ein Signal, das für Investoren extrem wichtig ist. Es geht um die Zertifizierung der 737 MAX 7 durch die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA. Das klingt erstmal sehr technisch, aber im Grunde bedeutet das, dass die Behörde grünes Licht gibt und bestätigt, dass das Flugzeug sicher ist und fliegen darf.
Und warum ist gerade diese eine Zertifizierung so ein Wendepunkt? Ist das nicht nur ein einzelnes Modell unter vielen?
Man darf das nicht unterschätzen, denn es ist ein psychologisches Signal. Es beweist nämlich, dass die neuen Qualitätsmanagementprozesse unter dem Chef Kelly Ortberg tatsächlich greifen. Wenn die MAX 7 zertifiziert wird, läuft die Lieferkette wieder an. Das heißt, die Teile kommen wieder in der richtigen Reihenfolge an und die Flugzeuge können endlich wieder massenhaft ausgeliefert werden.
Verstehe. Also wenn die Maschinen erst einmal wieder vom Band rollen, fließt auch das Geld zurück ins Unternehmen. Im Text wird erwähnt, dass der Cashflow ab Anfang 2027 drastisch zunehmen soll. Für unsere Einsteiger kurz erklärt, der Cashflow ist quasi die Menge an Bargeld, die tatsächlich in die Firmenkasse fließt. Und das liegt ja vor allem daran, dass die Nachfrage bei den Fluggesellschaften immer noch riesig ist, richtig?
Absolut, die Airlines wollen diese Flugzeuge unbedingt haben. Ein ganz wichtiger Punkt für die Stabilität von Boeing ist übrigens ihre sogenannte Oligopolstellung. Das bedeutet, dass es auf dem Weltmarkt für Großflugzeuge im Grunde nur zwei riesige Player gibt, nämlich Boeing und Airbus. Es ist also extrem unwahrscheinlich, dass Boeing komplett kollabiert, weil das System der weltweiten Luftfahrt sonst in ein riesiges Chaos stürzen würde.
Das klingt erstmal sehr positiv. Aber es gibt ja auch die Kehrseite. Was sind denn die größten Risiken? Ich meine, wenn da nur eine einzige Sache wieder schief läuft, könnte das Ganze schnell wieder kippen, oder?
Genau das ist der kritische Punkt. Ein einziger, weiterer, schwerer Vorfall bei der Qualität könnte dazu führen, dass die Zertifizierungen erneut in Frage gestellt werden. Das wäre fatal. Außerdem schleppt Boeing eine sehr hohe Verschuldung aus den letzten Jahren mit sich herum. Das belastet die Bilanz massiv und lässt weniger Spielraum für neue Investitionen. Und wenn wir den Blick nach Osten werfen, dann gibt es da noch Comac aus China, das langfristig Marktanteile im asiatischen Raum gewinnen könnte.
Also eine echte Wette auf die Besserung. Spannend. Lass uns mal den Sprung machen zu einem Unternehmen, das eigentlich immer als Gewinner gilt, Apple. Aber hier ist die Stimmung gerade nicht ganz so euphorisch wie sonst. Es geht um die sogenannte relative Underperformance im Bereich der künstlichen Intelligenz. Was bedeutet das konkret?
Das ist ein interessanter Punkt. Relative Underperformance heißt einfach nur, dass Apple im Vergleich zu anderen großen Tech-Giganten wie Microsoft, Meta oder Amazon bei der Kursentwicklung und dem Fortschritt in Sachen KI schwächer abschneidet. Während die Konkurrenz die KI-Welle schon massiv monetarisiert, also richtig Geld damit verdient, wirkt Apple fast wie ein Nachzügler.
Aber Apple hat doch auch KI-Funktionen. Ich erinnere mich an die Ankündigungen zu Apple Intelligence. Warum wird das dann kritisch gesehen?
Das Problem ist die Strategie. Apple integriert KI primär als Feature in ihre Hardware, also in das iPhone oder den Mac. Die Konkurrenz hingegen dominiert auf der Software-Ebene, direkt im Betriebssystem oder über Cloud-Dienste. Das Risiko dabei ist, dass Apple warten muss, bis die Nutzer ein neues iPhone kaufen, um die neuen KI-Features zu nutzen. Microsoft oder Google können ihre Software-Updates hingegen sofort weltweit für Millionen von Menschen ausrollen.
Ah, ich verstehe. Also ist Apple durch seinen eigenen Hardware-Zyklus quasi ausgebremst. Und dann gibt es da ja noch diesen rechtlichen Streit mit OpenAI, den Machern von ChatGPT, richtig?
Genau, da geht es um Geschäftsgeheimnisse und das sorgt für eine ziemliche Unsicherheit über künftige Partnerschaften. Das belastet nicht nur das Image, sondern auch die operative Zusammenarbeit. Im Vergleich zu den anderen Megacaps fehlt Apple momentan einfach ein klarer Einnahmestrom aus KI, so wie es die Hyperscaler haben, also die Firmen mit diesen riesigen Rechenzentren im Hintergrund.
Aber jetzt will ich auch die andere Seite hören. Apple ist ja nicht ohne. Die haben doch eine unglaubliche Macht über ihr Ökosystem, diesen sogenannten Lock-in-Effekt, bei dem man als Nutzer kaum noch wechseln möchte, wenn man erst einmal alles von Apple hat. Könnte das nicht eigentlich ein riesiger Vorteil sein?
Oh ja, absolut. Die Integration von Apple Intelligence könnte die Bindung der Nutzer auf ein völlig neues Level heben. Und es gibt noch einen so einen Punkt, also den Apple sehr clever bespielt, die Privatsphäre. Apples Fokus auf On-Device-KI bedeutet, dass viele Rechenvorgänge direkt auf dem Gerät passieren und nicht in einer Cloud. Das macht sie zum bevorzugten Anbieter für alle Kunden, denen Sicherheit extrem wichtig ist.
Und falls sie doch mal den Anschluss verlieren sollten, Apple sitzt ja auf einem gigantischen Berg an Cash-Reserven. Die können im Zweifelsfall jede Technologie, die ihnen fehlt, einfach kaufen. Das ist schon ein massiver Sicherheitsnetzeffekt.
Stimmt, genau. Apple kann es sich leisten, Fehler zu machen oder langsamer zu sein, weil sie finanziell so extrem stark aufgestellt sind. Aber lass uns mal von der Hardware weggehen und zu etwas kommen, das wir fast alle jeden Tag in den Ohren haben, Spotify.
Ja, Spotify ist ein spannendes Beispiel. Eigentlich sind sie die Nummer 1 beim Musikstreaming, aber im Text wird gewarnt, dass es dort stagnieren könnte. Warum sollte eine so dominante Plattform plötzlich Probleme bekommen?
Das klingt paradox, oder? Aber das Problem liegt tief in der Struktur des Geschäftsmodells. Spotify ist extrem abhängig von den großen Musiklabels, wie zum Beispiel Universal. Diese Labels verlangen Lizenzgebühren, die einen Großteil des Umsatzes wieder auffressen. Das deckelt sozusagen die Margen, also den Gewinn, den Spotify pro Nutzer wirklich behalten darf.
Verstehe. Also egal, wie viele Abonnenten sie gewinnen, am Ende geht ein riesiger Teil des Geldes direkt an die Rechteinhaber und nicht an Spotify selbst. Und dann drängen ja noch Giganten wie Amazon oder Apple in den Markt, die viel tiefere Taschen haben und Musikstreaming vielleicht gar nicht profitabel machen müssen, sondern es nur als Zusatzangebot nutzen.
Genau das ist der Punkt. In den entwickelten Märkten gibt es kaum noch Neukunden zu gewinnen. Der Markt ist gesättigt. Und wenn man sich die aktuellen Marktreaktionen nach den letzten Zahlen ansieht, merkt man, dass viele Investoren kein Vertrauen mehr in ein kurzfristiges Wachstum haben. Ohne eine radikale neue Art der Monetarisierung oder einen riesigen Durchbruch bei Audio-KI droht also tatsächlich eine Stagnation.
Aber Spotify hat doch diesen genialen Algorithmus, oder? Die Personalisierung ist ja legendär. Diese Playlists, die einem genau das liefern, was man hören will. Ist das nicht ein riesiger Wettbewerbsvorteil?
Definitiv. In Sachen algorithmischer Kuration ist Spotify führend und das hält die Nutzer extrem eng an die Plattform gebunden. Außerdem expandieren sie ja in neue Audioformate wie Hörbücher und Podcasts. Das könnte völlig neue Einnahmequellen erschließen und die Abhängigkeit von den Musiklabels ein Stück weit verringern.
Und dann gibt es da noch die Preiserhöhung. Wenn man so eine starke Marktstellung hat, kann man das Abo-Modell ja auch mal moderat anpassen, ohne dass die Leute sofort massenhaft kündigen. Das könnte zumindest kurzfristig helfen.
Richtig, aber langfristig bleibt es ein Kampf gegen die Kosten und die riesigen Konkurrenten im Hintergrund. Aber Tim, wir müssen jetzt noch über ein Thema sprechen, das mich persönlich extrem fasziniert hat. Der Einzug chinesischer KI nach Europa.
Ja, dabei geht es um Moonshot AI und deren Modell Kimika 3. Ich muss zugeben, davon habe ich bisher kaum etwas gehört. Was ist das Besondere an diesem Projekt?
Es ist wirklich spannend. Während wir meistens nur über US-Modelle wie GPT von OpenAI sprechen, schlägt dieses chinesische Startup einen ganz anderen Weg ein. Das Kimi-K3-Modell gehört mit 2,8 Billionen Parametern zu den leistungsfähigsten weltweit. Nur kurz für alle, die nicht wissen, was Parameter sind. Man kann sie sich vereinfacht wie die Verbindungen im Gehirn der KI vorstellen. Je mehr es gibt, desto komplexer können oft die Zusammenhänge sein, die die KI versteht.
2,8 Billionen, das ist eine unfassbare Zahl. Und ich habe gelesen, dass sie eine sehr aggressive Strategie für Deutschland fahren. Deutschsprachige Mitarbeiter und lokalisierte Angebote. Das klingt so, als wollten sie hier wirklich Fuß fassen.
Genau das machen sie auch. Sie sprechen gezielt deutsche Firmen an und bauen die Infrastruktur extrem schnell auf. Laut Insidern steigen die Umsätze in Deutschland sogar stärker als in fast jedem anderen Markt. Wenn Moonshot es schafft, durch bessere lokale Integration und eine attraktive Preisgestaltung europäische Unternehmen zu überzeugen, könnte das die Machtverhältnisse im KI-Markt massiv verschieben.
Das klingt nach einer riesigen Chance für Moonshot AI. Aber wenn ich an China denke, ploppen sofort Bedenken auf, besonders was den Datenschutz angeht. Da gibt es doch sicher auch massive Hürden in Europa, oder?
Oh ja, die sind enorm. Es gibt Vorwürfe der US-Regierung bezüglich des Datentransfers und eines möglichen staatlichen Einflusses aus China. Und das könnte im schlimmsten Fall sogar zu Verboten führen. Und dann haben wir in Europa ja noch den EU AI Act. Das ist dieses neue, sehr strenge Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Solche Regulierungen könnten chinesische Anbieter massiv benachteiligen oder ihnen den Zugang erschweren.
Und dann kommt natürlich noch die große Geopolitik ins Spiel. Ein Handelskrieg zwischen den USA, China und der EU könnte den Marktzugang für Moonshot AI ganz abrupt beenden. Es ist also eine hochspekulative Wette, technologisch top, aber politisch ein Minenfeld.
Das trifft es perfekt. Technologische Parität haben sie erreicht, also sie sind auf demselben Level wie die Besten aus den USA. Aber der Erfolg wird hier nicht durch die Technik entschieden, sondern durch die Politik und das Vertrauen in den Datenschutz. Wahnsinn, was wir heute alles besprochen haben, oder? Von Flugzeugen über Smartphones bis hin zu globaler KI-Politik.
Absolut. Es ist faszinierend zu sehen, wie eng all diese Themen eigentlich verknüpft sind. Egal, ob es um Zertifizierung in der Luftfahrt geht oder um Parameter in einem chinesischen Sprachmodell. Laura, vielen Dank für deine Einblicke und die tollen Erklärungen heute.
Sehr gerne, Tim. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was wir beim nächsten Mal auf dem Radar haben.
Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Bleibt neugierig und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Macht's gut und bis bald. Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.